Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich find's so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute geht es um das Thema Me Too, das Schweigen hat ein Ende. Und da kenne ich keine bessere Person als Mai Nguyen. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. Wie auch immer, Mai ist heute hier zu Gast und Mai ist eine richtige Powerfrau, eine Survivor Queen, denn sie hilft Menschen, die in der Vergangenheit und auch jetzt noch unter Traumata, unter sexuellem Missbrauch leiden, hat selber ein traumatisches Erlebnis gehabt und heute sprechen wir genau darüber, über ihren Weg hin zur Survivor Queen, die sie heute ist, und sie nimmt dich mit an die Hand. Und auch wenn du selber in der Vergangenheit vielleicht nicht in der Form etwas erlebt hast, hör unbedingt in die Folge rein, denn sie teilt ganz viele Tipps mit dir, die du für dich nutzen kannst. Wenn du vielleicht irgendwo festhängst und sei es nur eine Emotion, ich bin mir sicher, es ist für jeden was dabei. Deswegen hör rein, los geht's. Liebe Mai, ich freue mich so, dass du da bist. Hi!
Hi, danke schön für die Einladung.
Magst du dich mal vorstellen?
Ja, total gerne. Also, hi, ich bin die Mai, das habt ihr jetzt schon gehört. es gibt so viel zu erzählen. Ich erzähle einfach mal der Teil, der gerade präsent ist, und alles andere fragst du einfach, Emily.
Machen wir so.
Genau, cool. Also, bin ich Survivor Queen und die Anführerin, wenn man das so sagen kann, der Survivor Queens in der deutschen, ich weiß nicht, Social Media Szene. Also, das ist so ein ganz, ganz schönes Wort, so eine Wortkreation, die in den letzten Jahren entstanden ist. Tatsächlich gar nicht von mir, die einfach so, ja, ich sag mal, durch die Social Media Wolke gegangen ist, weil ganz viele Opfer von sexuellem Missbrauch irgendwann gesagt haben, ich will kein Opfer mehr sein. Was ist das für ein komisches Wort? Ne? Weil es, dadurch ist man ja die ganze Zeit im Opferstigma drin. Und ja, dann kam irgendwie das Wort Betroffene, und Betroffene fand ich immer noch so ein bisschen, ja, okay, schon besser als Opfer, aber immer noch nicht so geil. Und dann schwappte aus dem Englischen so das Wort Survivor rüber. Also so Überlebende. Und das hat was Cooles. Und ja, irgendwie kam dann noch das Queen dazu, ne? Survivor Queen, Survivor Kings. Und das sind einfach genau die Menschen, die ich mittlerweile mit meiner Arbeit unterstütze. Also ich mache ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit. Ich habe ja auch selber einen Podcast, bei dem du mittlerweile zu Gast warst.
Ja.
Das Schweigen hat ein Ende, ist der Untertitel, und genau darum geht's. Also Empowerment von Survivor Queens, Survivor Kings, und ja, vorwärts gehen.
Ja, wunderschön. Du bist ja selber auch eine Survivor Queen. Und ich würde ganz gerne mal, so wie du heute magst, mal zurückschauen, wie das damals für dich war, als es passiert ist, wie es dir auch damit ging, weil ich arbeite ja viel mit Kindern mit sexuellem Missbrauch und weiß einfach, dass so Scham und Schuld ein Riesenthema ist, dass man einfach es ganz, ganz schwer hat, darüber zu reden, sich zu öffnen, und man wirklich oft denkt, man ist selber daran schuld, dass das passiert ist. Und vielleicht kannst du ja mal sagen, wie das bei dir war und warum das eigentlich so ist, dass Betroffene oder eben auch Survivors immer wieder in diesem Scham-Schuld-Gefüge drin sind.
Voll gerne. Jetzt überlege ich gerade, wo ich anfange. Ich glaube, ich fange einfach bei mir selber an.
Gerne.
Also zu meiner eigenen Geschichte, wer da auch noch mehr zu hören mag, da gibt es auch ganze Podcast-Folgen zu bei mir auf dem Podcast, relativ früh die ersten. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Nummer, ich bin nämlich ein schlechter Zahlenmensch, aber findet man schnell. Ganz grundsätzlich, bei mir ist es passiert, da war ich relativ jung. Also ich war das erste Mal irgendwas zwischen 8 und 10, es waren mehrere Übergriffe, der letzte Übergriff ist mit 14 passiert. Es war ein Freund der Familie, also so dieses ganz, ganz klischeehafte, der nette Onkel. Ne? Also und gerade in dem Konstrukt ist es dann nochmal viel schwieriger, zu irgendwie sich als Opfer zu sehen, als, oh, mir ist da was passiert, weil der war ja die ganze Zeit nett. Ne? Das war ja der nette Onkel, der nett zu einem war, der lieb war, der Geschenke gebracht hat, der einem ganz viele nette Sachen gesagt hat. Und das ist ja so das Perfide an der Situation. Und ich habe mich auch tatsächlich von Anfang an schuldig gefühlt. Das ist aber auch, das muss man auch sagen, eine ganz, ganz klassische TäterInnen-Strategie. Ne? Also, dass sie, und also bei mir ist es wirklich wie im Bilderbuch gewesen, nach dem ersten Übergriff, bevor ich quasi aus dem Zimmer rausgehen durfte, hat er mir noch gesagt, ja, ich darf es auf jeden Fall, oder andersrum, ich darf es auf keinen Fall jemandem sagen, weil sonst passiert was ganz, ganz Schlimmes. So. Mhm.
Ja.
Und für ein achtjähriges Kind reicht das natürlich ganz, ganz schlimm. Da ist ja die Fantasie riesengroß, was ganz, ganz schlimm bedeutet. Wo wir als Erwachsene heute sagen so, hä, was, hä? Ne? Und dann ging quasi im Nachhinein als Erwachsene relativ nichtssagende Drohung. Ne? Also wenn du das deiner Mama erzählst, dann hat sie dich nicht mehr lieb, dann kommst du ins Kinderheim, dann kommst du ins Gefängnis und all solche Sachen, sodass im Endeffekt eine sogenannte Täter-Opfer-Schuld-Umkehr passiert. Ne? Also eigentlich trägt der Täter, die Täterin die Schuld. In dem Moment wird es aber umgedreht und weil das Opfer in der schwächeren Position ist, glaubt es das dann. Und so habe ich eben ganz lange geglaubt, ich sei schuld, weil ich zu nett zu ihm war, ihn angelächelt habe, weil ich hätte ja Nein sagen können, ich hätte ja weggehen können. Und aus diesem Schuldding kam dann natürlich auch eine Scham. Ne? Oh, warum habe ich das denn nicht geschafft? Oh, ich bin halt zu schwach, ich bin nicht gut genug. Und habe mich dann, also je häufiger das passiert ist, desto mehr habe ich mich dafür geschämt, weil ich quasi dann auch in so einen Strudel reingekommen bin. Und
du wusstest aber von vornherein, dass das, was passiert ist, dass damit irgendwas nicht stimmt, ne? Weil es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die wissen gar nicht unbedingt, dass das jetzt was Schlimmes ist oder so. Also du kennst ja auch die Jasmin, die war ja schon im Podcast hier. Mhm. Ich glaube, bei dir auch. Bei ihr war das nämlich zum Beispiel so. Und du hast aber sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt.
Genau. Ja. Also bei mir war es so, da war so ein Gefühl einfach von, hier ist was falsch, hier stimmt was nicht. Mhm. Ich hätte aber bei weitem nie benennen können, in welchem Ausmaß das eigentlich falsch war. Ja, also die Worte Missbrauch und Vergewaltigung, die sind viele, viele Jahre später bei mir erst im Kopf entstanden. Und habe ja dann auch später, hier ein Spoiler in die Zukunft, habe ja dann später tatsächlich vor Gericht bestätigt bekommen. Also er ist angeklagt worden und auch verurteilt worden wegen schwerem sexuellen Missbrauch Minderjähriger in Tateinheit mit Vergewaltigung. Ja, also dieses langen Konstrukt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also das ist ja mit eines der schlimmsten Dinge, die man irgendwie einem Kind antun kann. Absolut. Und das Gefühl bei mir als Kind war aber nie so schlimm, ja, weil er nett war. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht, aber dass es so krass ist, hätte ich damals nicht benennen können.
Es ist ja dann eine gewisse Zeit vergangen, bis du vielleicht selber auch gemerkt hast, okay, das ist Missbrauch, das, was mit mir passiert ist, das war absolut nicht in Ordnung, da muss ich irgendwie handeln. Wie hast du denn diese Jahre dazwischen verbracht? Also hast du das verdrängt? Wie bist du damit umgegangen?
Mhm. Ich gehe gerade noch mal kurz auf die vorherige Frage ein und dann nehme ich die mit.
Ja, gerne.
Genau, weil es war eine zweiteilige Frage. Das eine ist quasi, wie es bei mir war mit Scham und Schuld und dann nochmal, wie das entsteht. Und ich habe mich in den letzten Jahren ganz, ganz viel damit beschäftigt. Also auch hier ein Spoiler, ne? Also ich stehe halt mittlerweile auf der anderen Seite. Also mittlerweile begleite ich Frauen, die Missbrauch erlebt haben. Also ich begleite Survivor Queens in der Aufarbeitung, mit Coaching, also Therapie begleitend in der Regel. Und da habe ich mich eben auch, also sowohl als Coach mehrfach weitergebildet, als auch als in Traumatherapie Fortbildung. Und da war für mich ganz, ganz spannend, was passiert dort eigentlich im Körper? Was passiert dort eigentlich im Gehirn? Warum ist das so? Ne, weil die meisten Survivor Queens, wenn sie sich noch nicht so queenig fühlen, sondern eher noch so ein bisschen opferig und betroffen, haben das Gefühl, so mit mir stimmt was nicht, mit mir ist was falsch. Und da mal reinzuschauen und zu verstehen, nee, das sind ganz, ganz normale Prozesse, die im Körper ablaufen, also wirklich biochemisch. Man kann Menschen, die ein Trauma erlebt haben, in so einen Gehirnscanner reinsetzen und man sieht ganz genau, was dort passiert. Und es ist immer wieder das Gleiche bei traumatisierten Menschen. Und gerade zum Thema Scham und Schuld ist ganz spannend, wenn man ein Trauma erlebt hat, dann wird, jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht mehr, ob es die rechte oder die linke Hirnseite ist. Ihr merkt, ich bin gerade so Zahlen und Rechts-Links-Sachen ist nicht so meins, aber eine der beiden Hirnhälften, diejenige, die für Logik zuständig ist, die fährt super krass runter. Also man sieht im Gehirnscan, wenn es quasi, normalerweise funktioniert der Mensch total in Ordnung. Das ganze Leben ist alles in Ordnung. Sobald man aber Richtung Trauma geht, also Richtung das, was man erlebt hat, was einen traumatisiert hat, fängt das Hirn auf einmal an, in kompletten Notfallmodus zu fahren und fährt die Logikseite komplett runter. Und man sieht wirklich, dass die Gehirnaktivität quasi gegen Null geht auf der Logikseite, was evolutionär Sinn macht. Weil wenn ich schon mal von einem Löwen angegriffen wurde und da wieder ein Löwe steht, werde ich nicht analysieren und nachdenken, in welcher Geschwindigkeit der jetzt wohl gerade läuft und ob das letztes Mal meine Schuld war oder nicht, sondern die Emotionen gehen an, und zwar 100%. Und ich nehme die Beine in die Hand und hau ab, ja, dass der Löwe mich diesmal nicht komplett frisst. Und genauso ist es eben auch heutzutage, auch wenn wir heute keine Löwen mehr haben, aber wir haben heute auch traumatisierende und potenziell lebensbedrohliche Ereignisse. Und in dem Moment schaltet die Logik aus. Die Logik ist aber auch dafür da, um zu schauen, wer ist denn schuld an etwas? Mhm. Wer muss sich denn jetzt schämen für etwas? Ja, und dadurch kann so eine Scham-Schuld-Umkehr total schnell passieren, wenn das dann auch noch von außen kommt, entweder durch den Täter, die Täterin oder eben auch durch die Gesellschaft. Ne? Also Stichwort Victim Blaming.
Mhm. So. Danke, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Ist jetzt, glaube ich, nochmal viel verständlicher.
Voll gerne. Genau, und zu deiner Frage eben, tatsächlich genau so ist es bei mir passiert, dass ich volle Kanne funktioniert habe. Also ich habe, wenn es nicht Richtung Trauma ging und ich habe alles dafür getan, dass nichts in meinem Leben mich daran erinnert, dass mir solche Dinge passiert sind als Kind, habe ich einfach volle Kanne funktioniert. Also ich habe alles verdrängt, ich bin... jetzt vergesse ich immer, wie das mit den MigrantInnen-Generationen ist, ob ich jetzt die erste oder die zweite bin. Egal, ich bin im Bauch meiner Eltern.
Wieder eine Zahl.
Genau, Surprise. Also ich bin im Bauch meiner Mama hermigriert und bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und spreche dementsprechend fließend Deutsch, wie man hört. Was aber auch ein langer Weg war. Ne? Also ich habe meine ersten Lebensjahre nur Vietnamesisch gehört, bis ich dann in den Kindergarten gekommen bin. Also gehört und gesprochen und geschrieben, spannenderweise. Dementsprechend ist es nicht selbstverständlich, dass ich quasi als erstes Kind von ArbeiterInnen, von MigrantInnen, von politischen Asylflüchtlingen den echt krassen, straighten Weg gegangen bin. Also ich habe wirklich direkt Abitur gemacht, ich habe ein duales Studium gemacht, also hab mir war eine von 20, die, also wir waren insgesamt 20 und es haben sich, ich glaube, 2000 Leute auf diese 20 Plätze beworben. Ich habe mich halt einfach überall durchgekloppt, Leistung zu bringen. Also das ist auch so ein ganz, ganz klassisches Survivor-Queen-Muster, dass sie das Erlebte eben kompensieren, in Anführungsstrichen, indem sie eben Leistung bringen, um da einfach nicht stillsitzen zu müssen, nicht drüber nachdenken zu müssen. Und habe dann duales Studium gemacht bei einem, an einer dualen Hochschule in Kooperation mit einem Großkonzern. Habe also direkt gearbeitet, habe direkt Geld verdient. Habe dann noch einen berufsbegleitenden Master gemacht an einer amerikanischen Uni, zweimal im Monat am Wochenende neben meinem Vollzeitjob. Also
ja, Wahnsinn.
Einfach sehr, sehr klassische Verdrängung, klassisches im Außen total perfekt sein, total, also nach außen sah ich super gut sortiert und es war immer, oh, die krasse Mai, die Mai kriegt alles hin. Und also wirklich, das war immer der O-Ton von außen, von KollegInnen, aber auch von FreundInnen, von meiner Familie. Und für mich war es halt immer nur, Also ich dachte ganz lang, das sei so, habe aber immer innerlich immer gespürt, so okay, eigentlich bin ich getrieben. Ne? Also das ist nicht die Mai von innen, die das will, sondern das ist irgendwie Druck von außen, Druck von hinten, sage ich immer, so das Trauma und die Vergangenheit, die so hinter einem steht, wo ich halt nicht hingucken kann und will und deswegen immer Vollgas nach vorne.
Finde ich so spannend, dass man halt im Außen versucht, so seine innere Realität zu ändern. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, wenn man mit Scham und Schuld behaftet ist, dann sagt man sich irgendwann, ich bin nicht gut genug, ich habe nichts gemacht. Und dann, wenn du im Außen Leistung erbringst, dann hast du ja irgendwann das Gefühl, besser zu sein oder versuchst dich über diese Leistung höher zu stellen, was aber nicht funktioniert, weil das halt innere Arbeit ist. Ja, und du würdest ja heute nicht hier stehen, wenn du diese innere Arbeit nicht irgendwann geleistet hättest. Gab es da einen Impuls? Wie bist du da dazu gekommen, deinen Heilungsweg zu beschreiten? Was hast du gemacht?
Für mich war tatsächlich das Jahr 2016 ein sehr, sehr prägendes Jahr. Das war so das Jahr, wo der Hashtag MeToo aufkam. Deswegen heißt mein Podcast heute tatsächlich auch so, weil die Bewegung bei mir so unglaublich viel verändert hat und spannenderweise auch bei ganz, ganz vielen anderen Menschen, die Missbrauch erlebt haben, sowohl Frauen als auch Männer. Mhm. Ich habe mittlerweile so viele Menschen bei mir im Podcast gehabt, die bei denen es wirklich auch um das Jahr 2016, 2017 losging, wo auch ganz viele gesagt haben, ja, da hatte MeToo was mit zu tun. Und das ist krass. Also das war so das Jahr. Ich war mir damals echt nicht sicher, ob es daran liegt, dass, wenn man so sehr auf ein Thema fokussiert ist, ne, ob es jetzt quasi wirklich so präsent in den Medien ist oder ist es jetzt mein Filter, meine Filterblase, mein Brain, was die Sache jetzt rausfiltert, oder ist es wirklich so präsent? Mittlerweile bin ich mir aber ziemlich sicher, dass es wirklich so präsent war. Da war echt viel. Genau, und dadurch, dass das Thema in den Medien immer wieder aufkam, ne, also mal eben so kurz durch Facebook, Insta oder Nachrichten scrollen und plötzlich ging es um das Thema Vergewaltigung, um MeToo und was ist eigentlich Ja heißt Ja, was ist Nein heißt Nein, was ist Missbrauch. Und das war einfach so ein Jahr, was so viel bei mir wachgerüttelt hat. Also wirklich, wo ich einfach plötzlich mit Themen konfrontiert war, vor denen ich ganz lang weglaufen konnte. Und jedes Mal, dass das Thema aufkam in den Medien, habe ich gemerkt, so, das ist aua. Ja. Und je häufiger das kam, desto präsenter war die Wunde. Und es sind so zwei große Schlüsselerlebnisse bei mir eigentlich in dem Jahr gewesen. Das eine ist der Fall von der Gina Lisa Lofink. Witzig eigentlich, weil ich sie war eine Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel. Die Serie fand ich ganz, ganz schlimm, aber ich habe sie natürlich trotzdem geguckt als Teenagerin. Das war man ja nicht cool, ne?
Wie wir alle, ja.
Und sie entspricht von all dem, wie sie sich zeigt, überhaupt nicht dem Menschen und dem Frauenbild, das bei mir irgendwie da ist, wie ich mich und Frauen gerne sehe. Und gleichzeitig war da eine ganz, ganz große Solidarität bei ihrem Fall. Also ich umreiße ihn gerade mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht bekommen haben. Sie ist von zwei Männern, jetzt muss man ja mutmaßlich sagen, weil das ist ja leider nicht bestätigt worden vor Gericht, also sie ist mutmaßlich von zwei Männern missbraucht und vergewaltigt worden, auf K.O.-Tropfen gewesen und sie haben alles auf Video aufgezeichnet. Ja. Mhm. Und wo bei mir so alles hochging, wo ich gesagt habe, das geht doch nicht und wie kann man nur, und man hört auf dem Video, wie sie mehrmals Nein sagt. Und vor Gericht ist es dann aber, also ich dachte so, ja, die werden verurteilt auf jeden Fall, wie dumm können die denn sein, ja? Und tatsächlich ist es dann aber vor Gericht eben so gewesen, dass man einerseits die K.O.-Tropfen nicht mehr nachweisen konnte, das heißt, da fehlte die Beweislage und dann hieß es eben noch, man könne ja nicht sagen, ob sie Nein auf das alles, was da passiert ist, meinte oder nur Nein auf diesen einen Akt, den der Mann in dem Moment mit ihr machen wollte. Und also da war so ganz, ganz viel, wo ich sehr, sehr wütend geworden bin, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Da sagt mein gesunder Menschenverstand, wieder, ey, was ist das für ein Bullshit? Ja. Und im Endeffekt sind die beiden Männer, da ist die Anklage eben fallen gelassen worden und sie wurde sogar wegen Verleumdung verklagt und sogar erfolgreich. Also sie musste am Ende, weil sie angeblich die beiden verleumdet hat, Geldstrafe zahlen. Und da war ich so, so wütend und ich habe den Fall die ganze Zeit mitverfolgt, habe teilweise morgens irgendwie vor der Arbeit noch irgendwie bei Google geguckt, ob es Neuigkeiten gibt. Also das war für mich so dieses klassische Trittbrettfahren. Ja, ich habe mir gesagt, okay, dieser Fall liegt so glasklar auf der Hand. Wenn die beiden Männer verurteilt werden, dann zeige ich auch an. Ja, also das war so das, da, wo ich mir Mut zugeredet habe. Und es ist anders gekommen. Und ich war so wütend, ich war so sauer und ich war so traurig und habe erstmal wieder so allen Glauben in die Justiz verloren. Habe es wieder ein bisschen liegen lassen, das Thema, ein paar Wochen, Monate. Und dann kam so Situation Nummer zwei, wo ich dann, es war ein Novembermorgen, also ziemlich kalt und dunkel, ich bin schweißgebadet aufgewacht. Hatte das Gesicht vom Täter halt so wirklich so ein paar Zentimeter vor meinen Augen, noch so im Traum, und saß halt auf dem Klo und dachte so, boah, scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also ich bin nicht diejenige, die Albträume haben sollte. Ich hab keinen Mist gemacht. Ich bin nicht diejenige, die sich schämen sollte. Und habe dann quasi wieder die Energie gefunden und gesagt, okay, ich scheiß jetzt drauf, ich hole mir Hilfe, ich zeig den an. Einerseits für mich, ja, um einfach zu wissen, ich habe alles getan, was ich hätte tun können. Zu der Zeit wusste ich nicht mal, ob es überhaupt verjährt ist oder nicht, weil ich mich nie getraut habe, das zu googeln. Und tatsächlich auch kam da auf einmal ein Gedankenblitz, so ja, für andere. Weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt anzeige, ob ich die Erste bin, die anzeigt, oder die Zehnte. Ja, und selbst wenn ich die Erste bin, mache ich es der Zweiten einfacher.
Mhm. Absolut. Also es war halt wirklich so, dass ein Fall einer anderen Person dich getriggert hat, selber mehr ins Tun zu kommen. Und dann hast du deinen Täter angezeigt. Und ja, wie war dieser Prozess für dich? Wie ging das dann weiter? Also das ist doch, wahrscheinlich hat man immer wieder auch mit Angst zu kämpfen, dass es nicht klappt oder dass du dich vielleicht nochmal mit ihm konfrontiert siehst. Was ging da in dir vor?
Ich habe gerade schon wieder so viel gesammelt und habe eigentlich auch den zweiten Teil der Frage vorhin. Ich nehme mal beides zusammen mit, das passt gut. Also das war so der Startpunkt, ne? Der Beschluss, okay, ich zeige an, ich hole mir Hilfe, hol mir Hilfe von einer Opferhilfsorganisation, dem Weißen Ring damals. Ich habe auch relativ schnell einen Therapieplatz bekommen. Also ich habe lief super viel, super schnell, super gut bei mir, da bin ich super dankbar für. Und dann bin ich halt ins Tun gekommen, ja, also ins Heilungstun, und habe dann erstmal angefangen, überhaupt mir anzuschauen, was da eigentlich alles bei mir ist. Und habe eben, genau, also einerseits war so eine ganz, ganz große, so ein ganz großes Angstthema da, so, okay, was ist, wenn ich den Täter wiedersehe? Was ist, wenn die Anklage fallen gelassen wird? Weil es ist de facto ein Aussage-gegen-Aussage-Ding, was man ja, wo man ja genug Statistiken zusieht, wie oft so eine Anzeige überhaupt durchkommt und wie oft sie dann, also das überhaupt vor Gericht angeklagt wird und dann, was passiert vor Gericht. Ja, also ich hatte super, super Angst, ihn wiederzusehen. Und gleichzeitig war auf der anderen Seite so, ich will mein Leben zurück. Ich will verstehen, ich bin ein ganz, ganz großer Verstehensmensch. Ja, also ich will verstehen, was da eigentlich bei mir passiert, und ich will, dass es mir wieder besser geht, weil ich habe im Prinzip eine verschleppte PTBS gehabt, posttraumatische Belastungsstörung. Also normalerweise sagt man, dass sie zeitnah auf das traumatisierende Ereignis eintritt. Aber bei manchen Menschen, so wie ich es eben geschafft habe, habe es sehr, sehr lange verdrängt. Und die PTBS kam dann eben erst so in Vollausprägung hoch nach der Anzeige und mit Therapiebeginn. Und dann war ich einfach vollkommen ausgenockt. Also ich war wirklich vollkommen durch. Ich habe Schlafstörungen entwickelt. Ich habe auf einmal Ängste gehabt, die ich nie hatte. Ich habe ich war froh, also wirklich auch depressiv. Ich war froh, wenn ich irgendwie morgens, was heißt morgens, wenn ich nachmittags gegen 16 Uhr geschafft habe, aufzustehen und Zähne zu putzen. Ja, dann war das ein erfolgreicher Tag. Und ich habe halt gemerkt, so, okay, so geht's halt nicht weiter. Ich will ja mein Leben wieder leben. Ich will ja nicht nur all day long in der Therapie irgendwie im Schatten rumwühlen und mir anschauen, was alles Kacke war. Und habe dann eben gesagt, okay, ich verlasse mich einfach nicht drauf, dass ich zweimal die Woche auf der roten Couch liege und danach wieder gesund bin. Ja, sondern habe halt gesagt, okay, ich schaue, was mir gut tut und mache mehr davon. Und bin dann quasi zum Yoga, habe immer mehr Yoga gemacht, habe gemerkt, dass Yoga mir total gut tut. Habe dann, mein Yoga-Studio hat dann zum allerersten Mal eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung angeboten. Und ich habe gesagt, cool. Also wo lerne ich mehr über Yoga, als wenn ich eine Ausbildung mache?
Voll, ja.
Und im Prinzip war das dann auch mein Motto die letzten Jahre. Immer wenn ich gemerkt habe, dass mir was gut tut, ich irgendwas gut finde, bin ich da halt all in rein. Ja, also ich habe irgendwie ein paar Workshops gemacht und habe gemerkt, so ist geil, okay, wo gibt's eine Ausbildung? Und habe dann direkt die andere Seite mitgenommen, weil gerade bei solchen Ausbildungen ist ja super viel Selbsterfahrung mit dabei. Also ja. Bei allen Coaching-Ausbildungen ist Selbsterfahrung dabei, bei den Yoga-LehrerInnen-Sachen. Da haben wir ja auch uns gegenseitig unterrichtet, da haben wir gemeinsam morgens praktiziert. Auch bei den Psychotherapie-Ausbildungen, die ich gerade mache, also integrative Psychotherapie und Traumatherapie, also zwei Ausbildungen, die ich gerade noch gleichzeitig laufen habe. Da ist auch Supervision dabei, wo man dann auch nochmal über seine eigenen Themen spricht und schaut, wo habe ich eigene Verstrickungen, wo habe ich vielleicht Themen, die ich nicht auf meine Klientin übertragen möchte. Also einfach, ja, also wirklich einmal überall rein. Und ich habe ganz, ganz viel gelesen. Also mir hat ganz, ganz viel geholfen, mir Bücher zu holen, sowohl von Betroffenen, also einerseits so die Eigensicht, andererseits aber auch wirklich Fachliteratur, also dicke Klopper, 300-400 Seiten Bücher, wo es eben um Trauma geht, wo es um den Körper geht. Ein ganz, ganz schönes Buch oder auch der TED-Talk von der Brené Brown zum Thema Scham und Schuld, ne, The Power of Vulnerability, kann man gerne mal googeln oder im Deutschen heißt es wie heißt denn das auf Deutsch? Scham, die Kraft, die Macht der Verletzlichkeit oder so. Also können wir auf jeden Fall mal noch in die Shownotes reintun. Gell? Können wir
so auf jeden Fall, das google ich und pack's unten rein.
Perfekt. Also das war ein TED-Talk. Der hat mich sehr berührt. Das sind wahrscheinlich eines der wertvollsten Videos, das ich je gesehen habe, 20 Minuten. Und ich habe danach so geweint, weil ich so sehr verstanden habe, was Scham eigentlich genau ist. Also sie ist Schamforscherin und hat da nochmal näher reingeschaut und näher auf, ich sag mal, für Laien erklärt, was Scham eigentlich mit uns tut. Genau, also das ist wirklich dieser Balanceakt zwischen diesen beiden, echt so, okay, ich will mein Leben leben, ich nehme es in die Hand, ich mache ganz viel und dann irgendwie das andere mit, okay, ich öffne den Briefkasten und hoffe gleichzeitig nicht, dass ein neuer Brief von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft drin ist. Und das Hoffen und Bibbern ging tatsächlich gute 2,5 Jahre, bis dann endlich die Gerichtsverhandlung stattgefunden hat.
Sie hat stattgefunden und er wurde verurteilt, ne?
Er wurde verurteilt, ja.
Ja, krass. Ich finde das sehr erstaunlich, dass du hast am Anfang gesagt, du hast verdrängt und total durchgepowert und ganz viele Sachen auch gleichzeitig gemacht und du hast diese Power total umgekehrt und dich halt belesen und gesagt, ich will da tiefer einsteigen und natürlich ist man wahrscheinlich erstmal total zurückgeworfen, wenn man das alles zulässt, dass du sagst, hey, Zähne putzen am Tag, das ist schon Erfolg, ne? Aber jetzt, was du sagst, du machst zwei Ausbildungen gleichzeitig, du hast schon so viel gemacht, machst Webinare, Online-Kurse, Coachings, das ist halt Wahnsinn, dass du das so komplett umgekehrt hast für dich. Und ja, das ist einfach schön mitzuerleben, dass du dich da so auf deinen Heilungsweg begibst und einfach dir auch erlaubst, in verschiedene Themen reinzuschnuppern. Ich glaube, das braucht auch ganz viel Zeit und Geduld. Man kann halt nicht erwarten, dass man das von heute auf morgen für sich auflöst. Und ja, ganz schön, welchen Weg du da gegangen bist.
Danke.
Warum würdest du heute sagen, dass so diese Phase des Burnouts, dass du so zurückgeworfen wurdest, dass das notwendig war, um wirklich in den Heilungsprozess zu gehen?
Ich sag immer, mein größter Zusammenbruch war mein größter Durchbruch. Es ist, wenn ich diesen Vorschlaghammer nicht bekommen hätte, also wenn ich nicht so krass diese Burnout, Erschöpfungssymptome, Depression, also wenn ich all das nicht gehabt hätte, dann hätte ich einfach weitergemacht. Also dann hätte ich einfach so wie jetzt weitergemacht und hätte den Burnout, also tatsächlich dann den, was ja in der Regel unter Burnout verstanden wird, so dieses wirtschaftliche, überarbeitende, hätte ich wahrscheinlich einfach 5 oder 10 Jahre später gehabt. Und dann halt nicht, also dann wäre es nicht mehr in Relation oder nicht mehr so klar in Relation gewesen mit der PTBS und dem Trauma. Also für mich war es super wichtig, um einfach auch mein Leben mal reflektieren zu können. Also ich habe im Prinzip mein gesamtes Leben getan und gemacht. Ja, also meinen oder unseren, also ich habe noch Geschwister, unseren Eltern war super wichtig. Wir haben uns wirklich von klein auf eingeflößt. Bildung ist das Wichtigste für uns, weil wir eben als Migrantenkinder per se benachteiligt sind. So, da waren unsere Eltern sehr, sehr realistisch und haben gesagt, Kinder, Bildung ist das Einzige, was euch weiterbringt, dass ihr später ein gutes Leben haben werdet, dass ihr später einen guten Job haben könnt. Schaut, dass ihr das auf die Reihe bekommt. Ja, weil unterstützen konnten sie uns ja auch nicht. Die kennen ja auch das deutsche Schulsystem nicht. Konnten uns noch in der Grundschule zumindest bei, ja, so Mathe und, keine Ahnung, so kleinen Sachen helfen, was eben, ich sag mal, interkulturell ist. Aber in dem Moment, in dem es um Deutsch und Rechtschreibung und Geschichte und sonst was ging, waren die halt einfach raus. Und dadurch war sehr, sehr klar, also dadurch ist bei mir sehr früh eine Kämpferin entstanden, die gesagt hat, okay, ich kriege das alles hin, ich beiß mich durch, ich schaffe das. Und ja, das hätte ich halt noch viele, viele Jahre wahrscheinlich so weitermachen können, bis mein Körper mir gesagt hätte, nö, jetzt nicht. Und von daher bin ich heute sehr, sehr dankbar dafür, dass mein Körper mir sehr früh gezeigt hat, es geht nicht mehr. Also eben in der Kopplung mit dem Thema Trauma aufarbeiten. Also es war wirklich, also wenn ich mir heute irgendwie noch Tagebücher von damals angucke, das ist so krass. Also ich habe wirklich von wirklich Tinnitus, Ohrenklingeln, also wirklich, sobald ich mich länger als 10 Minuten auf irgendwas konzentriert habe, habe ich Ohrenpfeifen bekommen. Ja, also es krass. Ich habe, sobald ich irgendwie im Büro saß, und wenn ich irgendwie ein Flashback bekommen habe, habe ich angefangen zu zittern. Ich bin einmal im Meeting, also ich habe in der strategischen Planung im Großkonzern gearbeitet zuletzt. Also wirklich im Anzug all day long und alle waren sehr, sehr wichtig natürlich und haben sich sehr wichtig genommen. Und dann saß ich im Meeting mit anderen KollegInnen, auch aus anderen Abteilungen und plötzlich hatte ich ein Flashback, ja, und ich bin nur noch aufgesprungen und auf Klo gelaufen, weil ich nicht wollte, dass die sehen, wie ich heule. Und das waren echt so ganz, ganz viele Signale, die mir gesagt haben, okay, Mai, irgendwas stimmt in deinem Leben gerade nicht. Du solltest mal sehr stark überdenken, was da jetzt eigentlich los ist. Und ich bin ja dann tatsächlich auch krankgeschrieben gewesen, ganz lange Zeit. Und es war tatsächlich die erste Phase in meinem gesamten Leben, dass ich mal Pause hatte. Also ich habe einfach vorher nie Pause gemacht. Ich hätte total gerne irgendwie ein Gap Year gemacht oder ein FSJ oder einfach nur irgendwie gereist oder so nach dem Abi. Ging nicht wegen Geld, ne, weil ich wollte, weil meine Eltern eben, ja, ich wollte, dass sie eben nicht für mich sorgen müssen, sich nicht Sorgen machen müssen und habe deswegen auch das duale Studium gemacht. Und ja, duales Studium ist halt auch kein normales Studium, ne? Also entweder man studiert oder man arbeitet. Richtige Semesterferien gab es ja nicht, es gab 30 Tage Urlaub im Jahr. Und das war halt echt, also die Krankheitsphase, in der ich krankgeschrieben war, war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich Pause machen konnte, mich hinsetzen konnte, reflektieren konnte, mein Leben anschauen konnte und überlegen konnte, okay, was will ich eigentlich vom Leben? Was für ein Mensch will ich sein? Was will ich der Welt hinterlassen? Ja, also was ist der Sinn des, oder welchen Sinn gebe ich mir und meinem Leben? Und will ich diesen Job so weitermachen? Ne? Also ich habe ja, ja, ich sag mal, ich war hochbezahlte Zahlenschubserin. Ja, ich saß den ganzen Tag in Excel und habe irgendwelche Zahlen hin und her jongliert. Und das war, ja, also ein großer Sinn war da nicht dahinter, außer dass ein Großkonzern ein paar mehr Euros irgendwo verdient oder vielleicht auch nicht, I don't know. Ja, also man ist halt so ein kleines Rädchen in so einem Riesending, wo ich gemerkt habe, das ist nicht das, wofür ich hier bin. Das ist nicht das, warum ich all die Fähigkeiten bekommen habe oder entwickelt habe, die ich habe. Ja, also ich meine, auch ganz ohne das gesamte Traumawissen und so war ich immer ein sehr mitreißender, sehr polarisierender Mensch. Ich kann Dinge unglaublich gut erklären. Ich kann sie einfach runterbrechen. Gerade auf Instagram habe ich gerade so ein neues Format mit so kleinen Gehirnzeichnungen, die heißen jetzt Brainies, wo ich so, ja, ich sag mal, schwierige Traumasachen in einfach erkläre, was die Leute gerade einfach super lieben. Und das sind so Sachen, die mache ich gerne. Ich halt gerne reden. Ja, ich mag eine Veränderung in der Welt machen. Ich mag den Menschen helfen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, ihren Weg zu gehen. Und da habe ich einfach gemerkt, so, dafür sitze ich im falschen Job. Ja, und all meine Fähigkeiten habe ich dann in meiner Freizeit in 5 Ehrenämtern gleichzeitig gemacht. Ja, also ich war in der Jugendauszubildendenvertretung. Also ich habe quasi die Studis und die Azubis vertreten in der Firma und saß dann da am Tisch, am Verhandlungstisch mit den PersonalerInnen, das war ziemlich lustig. Das war sowas, wo ich so meinen Idealismus leben konnte. Oder ich war auch 3 Jahre stellvertretende Vorsitzende bei den Jusos in Mannheim. Also so ganz, ganz viele Sachen, wo ich gemerkt habe, so warum verlagere ich das alles in die Freizeit? Ja, also warum suche oder erschaffe ich mir nicht einen Job, wo ich all die Fähigkeiten, die ich habe, die ich gerne mache, ja, als Vollzeitjob haben kann und ja, ein erfülltes Leben lebe, ein Leben mit Sinn.
Total schön. Und das hast du gemacht. Du bist jetzt heute eine Survivor Queen.
Ja.
Du bist anderen Survivor Queens. Magst du vielleicht jetzt nochmal sagen, was jetzt gerade heute deine Vision ist, bei dem, was du alles schon erschaffen hast? Wo willst du noch hin?
Oh, big visions. Ich wünsche mir eine Welt, in der Trauma was vollkommen Normales ist. Also in der man ja mal ebenso am Tisch einfach drüber reden kann, beim Kaffee, so, ja, mir ist das auch passiert, ich habe das auch erlebt. Und nicht alle vollkommen schockiert da sitzen und auf einmal einen wie ein angefahrenes Reh anschauen und denken, oh Gott, was für ein schlimmes Leben die Person hatte. Mhm. Weil klar kann Trauma was Schlimmes sein und klar, gerade wenn es wirklich über, ich sag mal, einen großen Zeitraum sehr, sehr häufig passiert ist, kann das schlimm sein, aber es gibt genauso, und da kenne ich mittlerweile so viele Survivor Queens von, die sagen, ich möchte nicht als Opfer gesehen werden, weil ich sehe mich selber nicht als Opfer. Es ist ein Teil meines Lebens, es ist ein Teil von dem, was ich erlebt habe und was mir passiert ist, aber es ist nur ein winzig kleiner Teil. Warum sollte ich mich nur darüber definieren und definieren lassen? Ja, also das Trauma-Aufklärung, also das, was gerade so super nischig ist, das, was total Normales ist. Also dass auch zum Beispiel TherapeutInnen viel mehr zum Thema Trauma-Wissen aufgeklärt sind, dass PolizistInnen wissen, wie man traumasensitive Vernehmungen macht. Ja, also ganz platt, was ich bei vielen höre, ist, was auch bei mir passiert ist, zumindest in meiner ersten Vernehmung, dass ich 3 Stunden in einem Raum saß und ich quasi erzählt habe, was passiert ist en Detail und alle paar Sätze Pause machen musste, weil die Polizistin tippen musste. Also sie hat quasi gleichzeitig zugehört und getippt und nach 3 Stunden sind 8 Word-Seiten entstanden, die ich dann alle noch gegenlesen und gegenzeichnen musste, dass das wirklich so war. Und allein solche Sachen kann man so viel besser machen, wenn man zum Beispiel eine Videoaufzeichnung macht. Ja, also dann hat man auch das Wording oder zumindest mit einem Diktiergerät, dann hat man die Worte des Opfers. Und das ist auch bewiesen, also da gibt es auch Studien auch von und bei der Polizei dafür, dass wenn die Worte des Opfers, also wenn wirklich eins zu eins die Worte des Opfers genommen werden und nicht die Paraphrasierung der KriminalbeamtInnen quasi noch dazwischen hängen, ja, und deren Interpretation und deren Verständnis davon ja auch noch dabei sind, dass das sich auch ganz, ganz stark darauf auswirkt, ob Anklage erhoben wird und auch ob verurteilt wird. Ja, also für mich ist einfach, da gibt es noch so, so viel zu tun. Es ist ein riesengroßes Feld, wo ich aber auch immer sage, das ist nichts, was ich alleine tue. Ne? Also ich bin in einem riesengroßen Netzwerk von ganz, ganz vielen Influencerin klingt immer komisch, ne? Sinnfluencerin finde ich ganz schön. auch von TherapeutInnen, also sowohl so die klassischen ärztlichen und psychologischen PsychotherapeutInnen, aber auch HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, mit Coaches, mit Vereinen. Also ich bin gerade also das Netzwerk wächst, es wird groß, groß, groß. Und an jeder Stelle passiert was. Ne? Und das ist so wichtig, dass da einfach ja, Trauma, was Normales ist und jeder auch Unterstützung bekommt und an Materialien kommt. Ja, also wenn ich überlege, ich habe 3 Jahre lang mir alles selber zusammengesucht. Ja, also wirklich, ich war, wenn ich nicht, und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn ich nicht meinen Intellekt gehabt hätte, der mir trotz des Traumas immer wieder geholfen hat, Sachen zu lesen, Sachen zu verstehen, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Ja? Und es kann nicht sein, dass wir uns als Opfer und Betroffene jeden Fitzel zusammensuchen müssen, sondern es muss doch irgendwo Informationen geben, leicht zugängliche Informationen, die ich mal eben googeln kann, Traumaübungen, Traumaverständnissachen, Psychoedukation. Und das ist so mein Beitrag, den ich gerade leiste mit meinem MeToo-Podcast. Ich habe auch ganz, ganz viele meiner Produkte sind auch tatsächlich kostenlos oder relativ günstig zu bekommen. Also ich habe ein E-Book geschrieben, wo es darum geht, wie Trauma und Flashbacks eigentlich zusammenhängen, was Flashbacks eigentlich sind, und dann eben noch Übungen für den Alltag und so Notfallübungen, wenn dann der Flashback wirklich da ist. Das ist komplett kostenlos zum Runterladen. Da können wir den Link auch nochmal reintun in die Shownotes.
Gerne, ja.
Ich habe einen kleinen Meditationskurs, einen traumasensitiven, weil Meditation ganz, ganz viel bringt, aber für die meisten Meditation super creepy ist, weil also auch da wieder passiert ganz, ganz viel im Gehirn und im Körper, weil der Körper eben diesen Traumastress hat. Ne? Also der Körper denkt, Stress ist der Normalzustand. Und in dem Moment, in dem man versucht, zur Ruhe zu kommen und zu meditieren, findet der Körper das gefährlich. Und deswegen sendet er Signale aus wie Unruhe und Angst und Gedankenkreise. Und deswegen können ganz, ganz viele, die Trauma erlebt haben, gar nicht meditieren. Weil aber auch viele der Meditationsanleitungen nicht traumasensitiv sind, weil sie sagen, ja, jetzt schließ mal die Augen, und dann schließen sie die Augen und dann haben sie schon ein Flashback, oder denk an nichts, und wenn sie dann doch was denken, dann sind sie in Gedankenkreisen. Und da habe ich zum Beispiel auch einen kostenlosen Kurs gemacht, da bin ich auch gerade am Erstellen von einer Meditationssammlung, wo man dann einfach wirklich eine Sammlung hat, wo man weiß, die gesamte Sammlung ist traumasensitiv, mit einer kurzen Einleitungssequenz, so über 7 Tage, wo man jeden Tag Infos bekommt, wie kann man meditieren, was kann ich tun, was kann ich machen, dass ich trotz Trauma meditieren lernen kann. Ja, und ganz viele solcher Projekte sind für mich einfach so wichtig, dass ich sage, ich habe einen Großteil meiner Sachen, die sind kostenlos oder günstig zugänglich, und dann kann man eben noch mit mir, wenn man mit mir im 1:1 oder im Gruppentraining arbeiten will, das kostet dann Geld, und das ist dann auch das, womit ich mich finanziere. Aber es ist einfach, ja, immer noch viel, viel, viel zu wenig Information da draußen.
Ja, wenn man das jetzt so hört, finde ich, dass du schon einiges machst, und ganz toll, dass du das eben auch zum Großteil kostenlos zugänglich hast. Das verlinken wir auf jeden Fall alles nochmal zum Nachschauen. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt nicht gesagt hast, was du gerade machst, was noch unbedingt in den Podcast soll, wo die Leute dich halt noch erreichen können, wie sie mit dir Kontakt aufnehmen können?
habe das Gefühl, ich habe schon ganz, ganz viel erzählt. wo ihr auf jeden Fall vorbeischauen könnt, ist Instagram, wenn ihr Instagram habt. Das ist so mein Kanal, wo ihr einerseits eben Informationen bekommt. Also in meinem Feed sind meistens viele Erklärbilder. Und wenn ihr mich hinter den Kulissen kennenlernen wollt, dann ist Instagram auch super, weil ich relativ viele Stories mache und dann sieht man mich als Menschen auch einfach, weil ich mache sehr, sehr vieles transparent, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich, man sagt so, leading by living. Ne? Also ich erzähle nicht nur Dinge von oben herab, sondern ich lebe all das, was ich euch zeige und manchmal zeige ich eben auch, dass ich nicht aus dem Bett komme oder dass ich verschlafen habe oder ich bin einfach rundum Mensch und mag jeden und jede ermutigen, das auch zu sein und wer mich als Beispiel nehmen mag, total gerne. Und genau, ansonsten bin ich jetzt gerade, da haben wir gerade vor dem Podcast noch drüber gesprochen, läuft für mich gerade mein erstes Gruppenprogramm mit 11 Survivor Queens. Das ist super, super schön da, weil ich habe schon bei der E-Book-Erstellung habe ich quasi gefragt, was sind eigentlich eure größten Herausforderungen mit Trauma? Also ich spreche ganz, ganz viel. Also genau, deswegen ist es auch cool, bei mir vorbeizuschauen auf Instagram oder auch auf meinem Newsletter, weil ich einfach ganz, ganz viel mit dem Betroffenen spreche. Also ich stelle Fragen, manchmal mache ich sogar Umfragen und sage, hey Leute, ich habe gerade eine Idee, ich will den Meditationskurs machen, was für Meditation wünscht ihr euch denn? Oder was sind eure größten Probleme? Oder was sind eure größten Probleme mit Trauma grundsätzlich? Und da kann man halt auch einfach mitwirken bei den Sachen, die ich erstelle. Und so ist zum Beispiel auch das Gruppenprogramm entstanden, weil ganz, ganz viele gesagt haben, sie wünschen sich Austausch und Vernetzung. Mhm. Weil wenn man nicht gerade in eine Gruppe, in eine Selbsthilfegruppe geht, dann lernt man ja eigentlich niemanden kennen. Also da muss man schon, ich sag mal, ein krass wokes und fortschrittliches Umfeld haben, dass da jemand sagt, ah ja, mir ist das auch passiert. Also, weil sonst ist man ja eigentlich in seinem normalen, in Anführungsstrichen, Freundinnenkreis sehr, sehr einsam, alleine, fühlt sich oft ein bisschen wie so ein Einhorn, ja, irgendwie bin ich komisch, mir ist das passiert. Da ist dann quasi die Idee entstanden, okay, dann mache ich ein begleitetes Gruppenprogramm, wo das findet komplett online statt, das ist über 6 Wochen, einmal die Woche treffen wir uns, wo ich einerseits Input gebe, also wo ich wirklich Psychoedukation betreibe, wo ich erkläre, was bei Trauma eigentlich passiert, wo wir Übungen machen. Gerade zum Beispiel haben sie die Hausaufgabe, eine Gefühlslandkarte zu machen. Weil,
cool.
Ja, weil ganz viele oder sogar der Großteil der Menschen, die Trauma erlebt haben, und es ist auch ein Symptom der PTBS, können nicht fühlen, in Anführungsstrichen. Also die Gefühle sind total stumpf, weil dadurch wird ja auch der Schmerz weniger. Das Problem ist, dadurch wird aber auch die Freude weniger. Also alles wird dadurch stumpfer und schwerer. Und in dem Moment, in dem wir aber wieder lernen wollen, Gefühle zuzulassen, sowohl die positiven als auch die negativen, weil das ist das Leben, ja, also wir nehmen ihn im Vollausschlag wieder mit in beide Richtungen. In dem Moment ist auch die Frage, okay, welches Gefühl ist eigentlich wie und wo fühlt sich das an? Und das ist so ein bisschen wie eine neue Sprache lernen. Und jetzt haben sie halt, also wer das machen mag, ich lade euch ganz herzlich dazu ein, so als Übung aus diesem Podcast, dass ihr euch einfach einen Block nehmt und die Gefühle aufschreibt. Also im Positiven Freude, dann haben wir noch Wut, Angst, Trauer und Ekel. Ja, und für jedes dieser Gefühle einfach so ein Männchen aufmalt, so ein Strichmännchen oder wie auch immer ihr Männchen malt, und einfach mal eine Woche lang beobachtet, wo fühle ich das Gefühl, wenn es aufkommt? Ja, also wo fühle ich es, wie sieht es aus, wie fühlt es sich an? Für die meisten ist zum Beispiel Freude so aus dem Bauch heraus, bei manchen strahlt es aber auch im Herzen, bei manchen ist es ein Kribbeln, bei manchen ist es irgendwie einfach nur groß und manchen spüren es einfach im Gesicht. Ja, und da einfach mal zu schauen, wie ist es bei mir? Und das Coole am Gruppenprogramm ist, dass ganz, ganz viel Austausch passiert. Also die arbeiten auch in kleinen Gruppen zusammen. Also neben den großen Terminen, wo wir einmal die Woche alle zusammen sind, haben sie quasi noch in kleinen Dreiergruppen Austausch, wo sie sich ja über ihre Hausaufgaben austauschen. Weil es ist so cool zu sehen, okay, ich bin nicht allein, anderen geht's auch so. Und man kann auch von den anderen lernen. Weil vielleicht spüre ich noch nicht so viel und deswegen ist meine Gefühlslandkarte vielleicht noch relativ leer. Und dann höre ich von wem anders, ja, also Freude ist bei mir ein riesen Kribbeln im Bauch. Und dann merke ich ja, ob eine Resonanz kommt oder nicht. Und dann merke ich so, stimmt, ist bei mir auch so. Ich habe es nur nicht wahrnehmen können, weil es bei mir so abgestumpft ist. Und durch den Austausch passiert einfach, ja, ich sage mal, einfach Magie. Also das ist so, das ist das, was ich an meinem Job liebe. Ich darf so ein bisschen zaubern und so den Rahmen halten dafür, dass Magie passieren kann.
Ja. Das hast du richtig schön gesagt. Also ich glaube, da ist jetzt für jeden was dabei. Ich kann jetzt nur jeden hier anhalten und aufrufen, sich mit dir in Kontakt zu setzen, gerade wenn da irgendwie vielleicht noch ein Problem besteht oder es etwas gibt, worüber er oder sie, der das jetzt hört, einfach reden mag, dann auf jeden Fall all das nutzen, was du bietest. Ganz, ganz toll. Magst du jetzt einfach nur noch mal zum Abschluss, vielleicht in einem Satz, vielleicht in ein paar Sätzen sagen, was können die Zuhörer tun, um wirklich das Schweigen zu brechen, um zu sagen, ja, ich auch und ich traue mich und ich bin jetzt mutig und das darf gerne in diesem Bereich sein, aber vielleicht gibt's ja auch ein anderes inneres Problem, wo man sich einfach nicht traut, aus Scham oder Schuld heraus zu sprechen. Kannst du das vielleicht nochmal konkret mit uns teilen?
Total gerne. Also wenn du gerade ein Thema hast, egal ob es Missbrauch ist oder nicht, wenn du merkst, da ist das möchte raus, du weißt aber noch nicht so ganz wie, dann schau dir einfach mal an, was dir jetzt konkret am besten hilft. Für viele ist es die Verbindung mit anderen, also zu spüren, ich bin nicht alleine, weil dieses Gefühl, da sind noch andere, die haben das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem, macht oft stark. Das macht so das Gefühl von, ah, jetzt kann ich auch rausgehen. Ja, also deswegen ist zum Beispiel mein Podcast da. Also wenn du ein Missbrauchsthema hast, hör gern bei mir in den Podcast rein. Wenn du, wenn es zum Beispiel eine Essstörung ist, dann such nach einem Essstörungspodcast oder Instagram-Accounts oder Blogs. Also schau, dass du dir wirklich anstatt Fachmaterialien, dass du dir von Betroffenen des gleichen Themas Dinge anschaust für Betroffene, also für dich quasi. Mhm. Das hilft ganz, ganz vielen, um da einen Schritt voranzugehen. Vielleicht ist es aber auch das Schreiben. Ja, also oft ist es einfacher, etwas zu schreiben, als zu sprechen. Und deswegen quasi einfach erstmal anfangen mit Schreiben. Das kann einfach nur erstmal für dich in deinem Tagebuch oder deinem Journal sein. Manche gehen dann zum Beispiel einen Schritt und machen einen anonymen Instagram-Account. Ja, also wirklich einen, der nichts mit ihnen zu tun hat, neben ihrem persönlichen Account unter einem Pseudonym und schreiben dann einfach erstmal so, um zu schauen, dann kommt es schon mal raus, aber es ist immer noch nicht ich als Mensch, weil vielleicht hast du Bedenken, Sorgen, vielleicht hast du einen Job, wo das nicht so cool wäre, wenn das rauskommt oder du magst deine Familie nicht belasten und dann geht es Stück für Stück weiter und ganz viel passiert dann auch einfach wieder ganz magisch, also dich jemandem anvertrauen, das kann dein bester Freund, deine beste Freundin sein, kann aber auch jemand ganz anderes sein, also ein Mensch, bei dem du dich wohlfühlst, bei dem du das Gefühl hast, da kann ich es erzählen, da darf es raus. Es gibt auch Notfallseelsorgetelefone, kannst du auch einfach mal nach solchen Nummern schauen, die sind oft anonym. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst professionelle Hilfe, dann geht's natürlich auch Richtung PsychotherapeutInnen. Da ist die Wartezeit leider etwas länger in Deutschland, aber manchmal hat man auch Glück. Also ich hatte Glück, ich habe nach 2 Wochen Termin gehabt und zur Überbrückung oder tatsächlich bleibst du da, geht's eben auch mit Coaches oder HeilpraktikerInnen für Psychotherapie. Das kostet dann halt zwar leider aus eigener Tasche, aber es ist was, wo man relativ schnell rankommt. Genau.
Ja, super. Ganz viel Input. Ich danke dir sehr. Danke, dass du heute da warst, deine Geschichte geteilt hast und so viele Tipps und Möglichkeiten auch aufgezeigt hast. Ich hoffe sehr, dass die jetzt zuhören und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle getriggert fühlen, in die Heilung gehen wollen und einfach in den Austausch gehen, wie auch immer. Ich danke dir.
Danke dir.
Ja, ihr Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, dann natürlich erstens bei Mai vorbeischauen, ist ja klar. Und zweitens freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Feedback gebt, den Podcast abonniert, uns einfach auch sagt, was euch vielleicht interessiert, wo ihr gern mehr an den Themen einsteigen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich ciao.